Die Auferstehung, die ist ja was Unglaubliches, auch wenn es so leicht gesagt ist. Damals gab es ja noch keine Videos und Videobeweise, die das hätten aufzeichnen können, weil Videos sind ja eindeutig. Oder etwa nicht? Ich bin in diesen Tagen über das offizielle Abschiedsvideo von unserer Altkanzlerin Angela Merkel gestoßen, die ihre 16 Jahre Kanzlerschaft in einem 90 Sekunden langen Videoclip zusammenfasst. Und da könnt ihr mal sehen, was sie so singt. Video ab. Kriegen wir nicht hin? Okay, also dann, vielleicht schaffen wir es am Ende vom Gottesdienst als Outro. Was ihr dort seht, ist die Angela Merkel, die mit einem rosa Hasenkostüm am Klavier sitzt und ihren Abschiedssong spielt und sagt, dieses ewige Rumgefliege in der Welt, das geht ihr richtig auf die Nerven. Sie würde den nicht, hat keine Lust, neben Seehofer zu sitzen. Das nervt sie alles total und jetzt will sie ihr Leben genießen. Und dann sagt sie, am liebsten würde sie mit George Clooney Zeit verbringen und würde das Leben jetzt einfach ja, genießen, nachdem sie 16 Jahre so viel Doppelschichten, Überstunden und alles gemacht hat. Und das Coole ist, dass dieses Video natürlich Angela Merkel zeigt, aber es ist in Wirklichkeit natürlich nicht Angela Merkel. Es ist ein Deepfake, also ihr Gesicht wurde sozusagen auf dieses Video draufgeschnitten und es sieht halt echt aus wie unsere Kanzlerin, die da im Hasenkostüm tanzt, aber sie ist es nicht. Vielleicht schaffen wir es ganz am Ende zum Abschluss. Wir gucken mal. Okay, dieses Video ist natürlich nicht echt, auch wenn man es im ersten Moment denkt. Und in so einem Fall ist das ja harmlos, weil es gibt ja einfach Videos, die, ja, die Quatschvideos sind, so wie das von Angela Merkel. Aber stellt euch mal vor, da steht irgendein offizieller Kanzler oder Präsident und der erklärt irgendwie, dass ein Krieg losgeht. Das würde Leute natürlich massiv verunsichern, ist ja klar. Die Folgen könnten katastrophal sein und deshalb wollen wir heute ja immer wissen, wie zuverlässig ist eigentlich eine Quelle, die man so hat. Ist sie zuverlässig? Bei diesem Video gerade hättet ihr gesehen, auch wenn das echt aussieht, selbst Videos oder Bilder können gefälscht sein. Was ist also was, wo wir wirklich drauf Verlass haben können? Wenn am Zuverlässigen scheint es uns, wenn jemand etwas berichtet, das er selbst erlebt und das er mitbekommen hat, mit eigenen Augen gesehen hat. Allerdings muss die Person natürlich auch zuverlässig sein, dass man sagt, okay, das, was diese Person sagt, das ist jetzt was, was ich hier glaube, weil ich kenne die Person und was sie berichtet, das stimmt. Es hat mal jemand zu Ostern gesagt, was am Ostermorgen geschah, ist entweder der größte Schwindel, der der Menschheit je zugemutet worden ist, oder ein außergewöhnliches Wunder, durch das Gott Jesu Worte und Taten bestätigt. Ich glaube, dieser Satz bringt gut auf den Punkt, worum es an Ostern eigentlich geht und warum die Auferstehung so wichtig ist, warum Ostern der wichtigste Feiertag für uns Christen ist. Ohne diesen Tag wäre die Weltgeschichte eine andere. Ich glaube nicht, dass sich heute noch Menschen an den Mann aus Nazareth erinnern würden. Ich glaube, dass seine Nachfolger enttäuscht zurück ins alte Leben, in den alten Beruf gegangen wären. Aber heute feiern mehr als 2 Milliarden Menschen auf dieser Erde Ostern. Warum? Weil Gott an Jesus was Entscheidendes getan hat. Jesus ist auferstanden. Gibt es jetzt einen zuverlässigen Augenzeugen, jemand, der das bezeugen kann, der den Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen hat? Ja, es gibt und gab diese Menschen, die das erlebt haben. Und eine Person, die wollen wir uns mal anschauen und wollen auch ihren Weg nachvollziehen. Den Weg von Karfreitag bis Ostern, ein Weg von der Verzweiflung hin zur Hoffnung. Diese Person ist, wie der Maris schon gesagt hat, Maria von Magdala. Als Jesus sie das erste Mal trifft, hat sie eine ganz außergewöhnliche Begegnung. Sie erlebt eine richtige Befreiung. Es wird gesagt, sie ist von 7 Dämonen besessen und sie begegnet Jesus und er heilt und befreit sie von dieser Last. Und von diesem Zeitpunkt an wird sie einer seiner treuesten Nachfolgerinnen, die immer mit ihm unterwegs ist. Selbst als Jesu Jünger von ihm fliehen, also als Jesus festgenommen wird und die alle wegrennen, Maria verfolgt das nach. Und als Jesus am Kreuz hingerichtet wird, da ist Maria eine der wenigen Personen, die dabei ist und auch da zuschaut und Jesus nicht im Stich lässt. Und als er dann ins Grab gelegt wird, auch da beobachtet sie das, auch da ist sie dabei. Sie ist eine Augenzeugin der ersten Stunde. Und weil Jesus an einem Freitag stirbt, wisst ihr, um wie viel Uhr das etwa war? 15 Uhr ist richtig, ja, um 15 Uhr stirbt Jesus etwa. Da wisst ihr, der Schabbat, der beginnt ja im Judentum immer am Freitagabend, nämlich mit Untergang der Sonne. Vielleicht so um 6 Uhr. Also zwischen 15 Uhr und 18 Uhr waren so etwa 3 Stunden Zeit. Und weil Jesus dann tot war, hat man gesagt, naja, dann müssen wir den jetzt ja nicht hier am Kreuz hängen lassen, den ganzen Schabbat über. Wir können ihn abnehmen und wir können ihn begraben. Und das wird mit Jesus recht schnell gemacht, innerhalb dieser 3 Stunden. Und was aber Maria da noch nicht machen kann, so ein typischer Brauch, um einem Toten Ehre zu erweisen, den Leib nochmal einbalsamieren und schön einwickeln und so weiter. Und weil sie das nicht machen kann vor dem Schabbat und auch am Schabbat selber nicht, macht sie was anderes. Sie sagt nämlich, okay, jetzt habe ich es nicht geschafft, aber ich komme direkt nach dem Schabbat am ganz frühen Sonntagmorgen wieder zum Grab und dann werde ich und einige Frauen, die dabei sind, das nachholen. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch einsteigen in das 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Der Marius hatte vorhin schon den ganzen Text gelesen. Ich mache nur die ersten Verse und dann den hinteren Teil. Da heißt es ab Vers 1. Am ersten Tag der neuen Woche, frühmorgens, als es noch dunkel war, so wie beim Osterfeuer heute Morgen, da ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Maria hatte natürlich kein offenes Grab erwartet. Das war ja damit zugänglich für andere Menschen oder eben auch für Tiere. Was macht sie also? Vers 2, da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, das ist Johannes, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Marias Weg am Ostermorgen beginnt also erstens mit einer verzweifelten Suche. Sie ist verzweifelt auf der Suche. Jetzt einmal klicken. Das ist so, wie wir heute Morgen verzweifelt die Osterkerze gesucht haben. Wir haben sie gefunden und werden sie nachher noch anzünden. Genau. Aber das Grab ist eben leer. Wo ist der Leichnam? Maria fällt nichts anderes ein, als Verstärkung zu holen. Vielleicht traut sie sich selber gar nicht, da jetzt weitere Nachforschungen zu machen. Also rennt sie los. Sie geht zurück zu Petrus und zu Johannes. Und sie sagt, sie haben ihn, den Herrn, aus dem Grab weggenommen. Und man weiß überhaupt nicht, wer diese sie sind. Denkt sie an Räuber? Denkt sie an Josef von Arimathea? Denkt sie an Nikodemus? Jedenfalls kann sie ja jetzt den Leichnam nicht salben, wenn er nicht da ist. Und diese Vorstellung, dass ein toter Körper einfach irgendwo hingeschmissen wird und verrottet und verwest, ausgeliefert der Natur, den Elementen, das ist für Juden ein ganz schlimmer Gedanke. Also kommen die beiden Männer, Petrus und Johannes, und sagen, komm Frau, wir schauen nach, sie sehen nach dem Rechten, sie gehen hin, aber das Grab ist, sie können nichts anderes feststellen als Maria, es gibt nichts im Grab zu sehen, es ist leer und sie gehen wieder nach Hause. Und was macht Maria? Ich finde das ganz spannend, das heißt hier in Vers 11, Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Mich berührt dieser Bericht von Maria. Gerade weil sie dem Trauer Raum gibt. Ich meine, die anderen waren da und dann sind sie wieder weggegangen. Aber Maria bleibt einfach sitzen am Grab. Sie weint weiter, vielleicht so lange, bis sie sich ausgeweint hat. Für Maria ist es innerlich einfach Karfreitag. Sie sieht keine Hoffnung. Jesus ist tot. Jetzt fehlt auch noch sein Leichnam. Ihre Hoffnung ist vorbei. Und alles, was ihr wichtig war, dass Jesus Frauen so besonders beachtet hat, was damals nicht selbstverständlich war. Dass Jesus Menschen befreit hat, wie sie es selber erlebt hat. Dass er diese vom Gottesreich gesprochen hat, von seiner Gerechtigkeit, die Armen und Unterdrückten sieht. Und diese ganze Hoffnung, die war für Maria jetzt dahin. Das schien verloren zu sein. Und vielleicht gibt es auch Momente, wo wir verzweifelt auf der Suche sind. Oder wo wir auch die Hoffnung fallen lassen, wo wir nur noch weinen, wo wir uns in was investiert haben, so wie Maria 2 Jahre lang mit Jesus unterwegs und plötzlich ist es vorbei. Und das erleben wir, glaube ich, auch an manchen Punkten im Leben. Das heißt, dass eine Beziehung zerbricht, wo wir Kraft und Energie und Lebensenergie reingesteckt haben. Oder dass es ein Projekt auf der Arbeit ist, für das wir uns eingesetzt haben, wofür wir geworben und gearbeitet haben und was dann plötzlich abgesägt wird. Oder vielleicht hast du sogar das so ähnlich wie Maria erlebt, dass ein Teil deines Glaubens, deiner Hoffnung einfach zerbrochen ist, weil Gott zum Beispiel was zugelassen hat, wo du gedacht hast, das darf doch niemals geschehen. Und jetzt lässt Gott sowas zu. All solche Situationen, die machen mit uns das, was Maria macht. Wir trauern, wir weinen, wir sind enttäuscht, wir sind entsetzt, wir sind vielleicht auch verärgert. Und wenn wir die Kraft haben, dann suchen wir vielleicht nach neuen Auswegen und Perspektiven. Und in dieser Situation steckt auch Maria. Ihre Geschichte, die geht dann so weiter. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Man weiß nicht, ob sie das vorher nicht gemacht hat, aber jetzt auf jeden Fall macht sie das. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Mitten in die Trauer hinein erlebt Maria hier eine ganz große Überraschung. Plötzlich ist das Grab nicht mehr leer, plötzlich sitzen da zwei Engel. Das ist eine unverhoffte Begegnung. Plötzlich sind da diese Engel da und man fragt sich, ja, was ist denn mit Petrus und Johannes? Haben die diese Kerle da noch nicht sitzen sehen? Das ist ja schon witzig, dass gerade die zwei wichtigen Jünger Jesu das leere Grab sehen, aber Maria, die sieht da plötzlich zwei Engel sitzen. Diese Engel zeigen sich Maria und wir lesen, warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Also es ist fast dasselbe, wie sie Petrus und Johannes sagt. Sie sagt nur den kleinen Unterschied, sie haben meinen Herrn anstatt den Herrn weggenommen. Und auf einmal sind da nicht nur die Engel, sondern für Vers 14, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Diese Formulierung, Maria dreht sich um oder Maria wendet sich um, die kommt in diesem Text an zwei Stellen vor. Einmal hier und dann auch noch in Vers 16. Und immer in diesen Momenten geschieht was Entscheidendes. Maria dreht sich hier in diesem Moment um, wahrscheinlich, weil sie gerade ja ins Grab hineinschaut. Dann sieht sie hinter die Engel und sie redet mit ihnen. Und dann hört sie eine Stimme und wahrscheinlich dreht sie sich um, weil die Stimme von außerhalb kommt. Und sie sieht da jemand stehen. Und er kennt ihn nicht und auch er stellt ihr diese Fragen wie dem Engel. Vers 15, warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria erklärt also nicht viel, sie sagt genau das Gleiche. Der Leichnam, der hier sein müsste, ist weg, ich suche nach dem Toten und er ist nicht da. Vers 16, Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief Rabuni, das heißt mein Lehrer, mein Meister. In dem Moment, als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, Maria, da wendet sie sich erneut um. Und wenn man genau nachdenkt, dann denkt man, das ist doch ein Umdrehen zu viel. Also sie redet mit den Engeln, sie dreht sich zu dem vermeintlichen Gärtner um. Jetzt sagt er Maria und sie dreht sich wieder um, also dann steht sie mit dem Rücken zum Jesus, wenn man das so ganz wörtlich nimmt. Aber ich glaube, das Hin und Her, das drückt einfach körperlich aus, dass Maria in diesem Moment ja wie die Schuppen von den Augen fallen und sie auf einmal erkennt, das ist eben nicht der Gärtner, das ist Jesus, das ist der Wendepunkt hier in der Geschichte. Vielleicht hattest du ja auch schon mal eine irritierende Begegnung mit Gott, wo du gesagt hast, das kann ja gar nicht sein, das passt ja gar nicht in das, auf die Art und Weise, wie ich Gott sonst erlebe oder kenne. Und ich glaube, ähnlich wie bei Maria, passiert das bei uns, wenn wir in schwierigen Situationen, in Krisen sind, außerhalb unserer Komfortzone. Wenn etwas unerwartet Schönes oder was unerwartet Tragisches geschieht, dann gibt es Momente, wo wir entweder sagen können, das passt nicht zu meinem Glauben oder ich werfe den Glauben über Bord oder ich sage, mein Glaube hat dafür keine Antwort, er ist irrelevant. Oder ich sage, vielleicht ist Gott doch anders und vielleicht wirkt er doch anders, als ich es erwartet habe. So schwierig Krisen auch sein können, sie können auch immer ein Anstoß sein, wodurch Gott unseren Horizont, unser Bild von ihm erweitern möchte. Und nach einer Zeit der Unsicherheit und des Fragens können wir, wenn das gut läuft, Gott auf eine neue und größere Art kennenlernen. Bei Maria ist es so, dass sie an Karfreitag, dass alle Hoffnung auf Perspektive bei ihr geraubt sind. Und die Begegnung mit dem Auferstandenen, die ändert das jetzt total und schenkt ihr neue Hoffnung. Das wird jetzt hier auch im Folgenden in der Geschichte weiter. Ab Vers 17. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hat. Maria wird also von der Suchenden zur Wegweisenden. Eigentlich hat ja Maria gar nicht gefunden, was sie gesucht hat. Sie hat einen Toten gefunden und sie hat den Lebenden, den Auferstandenen gefunden. Und Maria umklammert Jesus jetzt wahrscheinlich so fest, also es ist wie wenn du jemand nach langer Zeit siehst und dann nimmst du den ganz eng in den Arm und sagst, ich lass dich nicht mehr los, nie wieder, weil ich so froh bin, dich jetzt wieder zu haben. Und Jesus sagt, jetzt lass mich mal los, die Zeit ist noch nicht da, immer beieinander zu sein. Das wird erst eines Tages im Himmel der Fall sein. Du sollst jetzt losgehen, du sollst meinen Brüdern, also den Jüngern berichten, dass du mich gesehen hast. Und das tut sie auch und sagt, ich habe den Herrn gesehen, Jesus lebt, Gott hat ihn auferweckt. Maria wird zur ersten Zeugin der Auferstehung und wir fragen uns oder wir denken uns, wow, da ist jemand, die Jesus leibhaftig gesehen hat. Wie cool ist das denn? Und alle Evangelien berichten davon. Und zurück zur Frage am Anfang, ist jetzt ja, wie zuverlässig ist denn jetzt diese Zeugin? Wir denken, naja, es wird viel davon berichtet, scheint auch da keinen Widerspruch zu geben. Maria ist eine Zeugin, das läuft doch. Das Problem ist nur, im Judentum galt damals das Wort einer Frau gar nicht viel. Und jetzt kommt eine Frau zu den Jüngern und sagt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Okay, Petrus und Johannes können sagen, ja, ja, das Grab ist leer. Aber auferstanden? Was soll denn das? Die Worte einer Frau galten wenig und deshalb sagen heute auch ganz viele Historiker, wenn jemand den Text erfunden hätte, dann hätte er sich garantiert jemand Besseren ausgesucht als eine Frau, die das als erstes bezeugt. Und ich finde aber, genau das spricht dafür, dass dieser Text stimmt. Und genau das zeigt eben, dass bei Gott und bei Jesus andere Werte dastehen, als sie damals in der Kultur irgendwie geachtet waren. Als Jesus geboren wird, sind die ersten großen Botschafter die Hirten auf dem Feld, die auch einen schlechten Ruf hatten. Und als Jesus auferstanden ist, ist es gerade eine Frau, die diese Auferstehung bezeugt. Und ich glaube, das ist eine große Wertschätzung. Man sieht, dass Gott da keinen Unterschied macht. Maria wird also zur Wegweisenden. Sie sagt, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Was bedeutet das? Das bedeutet, Jesus ist stärker als der Tod. Das Böse auf der Welt hat nicht das letzte Wort. Man kann die Hoffnung nicht einsperren. Man muss mit Jesus rechnen. Das Gute lässt sich nicht unterkriegen. Gottes Pläne lassen sich nicht vereiteln. Gott sieht uns als seine Nachfolger. Es gibt keine Sackgassen. Das Leben findet einen Weg. Das sind alles Sätze, die der Auferstehungsglaube sagt. In diesem Text sehen wir, dass Maria so einen Wandel vollzieht. Einen inneren Wandel von Karfreitag, von der Verzweiflung hin zum Ostersonntag, hin zur Hoffnung. Und die Frage ist, bin ich diesen Weg zur Hoffnung eigentlich schon gegangen? Es gibt ja immer Gründe, warum wir hoffnungslos sein können. Es gibt Krisen, es gibt Katastrophen, es gibt Nöte. Wir sind nie wirklich in Sicherheit, wenn wir unser Glück und unsere Zufriedenheit von guten Umständen abhängig machen. Und ihr seht das hier an dieser Brille. Und ich glaube, solange wir durch die Karfreitagsbrille schauen, bestimmen unsere Umstände unser Leben und unsere Perspektiven. Aber durch die Osterbrille sieht alles anders aus. Weil nicht mehr das Scheitern, nicht mehr der frühzeitige Tod, nicht mehr die Schwierigkeiten bestimmen unser Leben, sondern Gottes Macht, seine Pläne, seine Zusagen und seine Auferstehungskraft. Ich möchte mich von dieser Osterfreude, die wir dann einfach bei Maria und den anderen auch irgendwie erahnen und spüren, anstecken lassen. Ich möchte ein Leben und einen Glauben entwickeln, das genau von dieser Auferstehungsperspektive her geprägt ist. Und einen im Neuen Testament, den Apostel Paulus, bei ihm sehe ich das immer wieder und ich habe euch noch zwei Zitate von ihm mitgebracht. Er schreibt ja den Epheserbrief damals aus dem Gefängnis, wahrscheinlich in Rom heraus und bei ihm scheint diese Hoffnung immer wieder durch. In Epheser 1, Vers 19 und 20, da sagt er, ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er, also mit der Gott an uns, den Glaubenden wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte und ihn und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt wird, sagt Paulus, die ist auch in dir und in mir heute am Wirken. Eine unglaubliche Zusage. Und die Frage ist, wie zeigt sich denn diese Kraft? Und mir fallen, wenn ich so Paulus seine Briefe lese und ihn anschaue und überlege, zwei Dinge ein. Ich glaube, das eine ist, dass die Auferstehungskraft, die in uns wirkt, uns tatsächlich fähig macht, dass wir auch Umstände, in denen wir leben, verändern können. Wir müssen uns nicht schicksalhaft fügen und sagen, jetzt ist was Doofes geschehen, jetzt bleibe ich hier am Boden, sondern wir sind berufen, gegen schwierige Umstände vorzugehen. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Und das sollen wir nicht nur passiv sein, sondern wir können alles ertragen, was uns begegnet, sondern wir können viele Dinge zum Guten hin verändern und gestalten. Und neben dieser Kraft zur Veränderung, das klingt auch so ein bisschen, ich muss viel machen, nein, das ist natürlich Gottes Kraft in uns, gibt es aber noch was Zweites, was ich bei Paulus und auch bei Maria hier sehe. Und zwar die Fähigkeit, trotz aller Umstände hoffnungsvoll und fröhlich zu sein. Denn wir vertrauen darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Rein äußerlich hat sich für Maria ja eigentlich erstmal nichts geändert. Klar, Jesus ist nicht tot, Jesus lebt, aber er schickt sie ja auch gleich wieder weg. Sie darf ja gar nicht irgendwie bei Jesus bleiben. Und auch Jesus bleibt nicht anschließend mit Maria ihr restliches Leben zusammen und steht an ihrer Seite. Nein, ihr wisst ja, Pfingsten, Himmelfahrt und so weiter, Jesus ist dann irgendwann auch wieder weg. Aber der Tod hat eben nicht das letzte Wort. Und dass Gott am Ende Gerechtigkeit schaffen wird und dass wir jetzt schon zu Gott gehören, das macht Paulus im Epheserbrief dann auch nochmal deutlich. Einige Verse später im Kapitel 2 in Vers 6, da sagt nämlich Paulus, zusammen mit Jesus Christus hat Gott uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Paulus sagt also, mit Ostern, mit deinem Glauben mit Jesus ist es so, dass du nicht nur hier lebst, sondern dass eine neue Wirklichkeit begonnen hat. Du hast schon einen Platz, ein himmlisches Bürgerrecht. Du bist schon mit auferweckt. Für Paulus ist das schon real, obwohl wir das noch gar nicht sehen. Und ich habe überlegt, wie man das verdeutlichen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Bild, was man nehmen könnte, wenn eine Frau schwanger ist und man sieht das noch gar nicht. Dann wird man von außen das gar nicht erkennen, diese neue Wirklichkeit. Aber die Frau spürt schon in meinem Inneren, ja, da wächst neues Leben heran. Da ist schon eine neue Wirklichkeit da, die vielleicht noch nicht sichtbar ist, aber die schon Gestalt gewinnt und bald Ausdruck findet. Wir leben in dieser Kraft der Auferstehung. Wir sind mit Christus schon auferstanden. Unser Bürgerrecht ist schon jetzt im Himmel. Die endgültige Veränderung der Welt zum Guten wird noch kommen, aber darauf vertrauen wir, weil da hat schon was angefangen. Wie kann man in dieser Kraft der Auferstehung leben? Ich glaube, vieles, auch im Glauben, ist eine Frage der Einstellung. Es ist ja so, dass Jesus mal sagt, man kann nicht in Gottes Reich kommen, ohne Buße zu tun. Und dieses Wort für Buße, Umdenken, ist es im Griechischen Metanoia. Neuer der Verstand, Neuer das Mentale, das Denken und Meta über. Also es ist eigentlich eine Art, wie sehe ich auch Dinge. Es ist ein Umdenken, es ist ein verändertes Denken. Es hat was mit der Gesinnung zu tun. Und ich glaube, dieser Wechsel von Karfreitag zu Ostersonntag hat auch was mit unserer inneren Einstellung, mit unserem inneren Denken zu tun. Es ist eine Frage der Perspektive. Und mir hilft das, mir immer wieder deutlich zu machen, Gott ist größer als meine Umstände. Ich spiele im Team des Siegers. Ich versuche bewusst nicht nur auf die Schwierigkeiten zu schauen, sondern bewusst auch auf Jesus und seine Kraft. Wir sind als Christen von anderen Umständen bezeugt, als von denen, die wir vielleicht gerade sehen oder die Nachrichten uns zeigen. Jesus ist auferstanden, Gottes Reich hat angefangen und wir sind schon ein Teil davon. Maria, die erste Zeugin der Auferstehung, die hat zunächst noch diese Karfreitagsbrille auf. Aber als Jesus ihr begegnet, da ändert sie die Perspektive und die Verzweiflung weicht der Hoffnung. Und ich denke, das ist genau das, wozu Ostern uns eben einlädt, hinter die Kulissen zu schauen. Darauf vertrauen, dass es unsichtbare Dinge gibt, die anders sind. Dass Gott mächtiger ist als die Umstände, die wir vielleicht gerade vor Augen haben. Es gibt eine andere Realität als die, die uns unser Leben oder die Nachrichten manchmal zeigen. Es gibt eine Realität bei Gott, die unsere Freude, die unsere Zuversichten, unsere Hoffnung speist. Und Jesus, der lädt uns ein, dieser Realität zu vertrauen. Die Geschichte ist bereits geschrieben. Jesus ist bereits auferstanden. Er ist der Sieger. Das ist unsere Hoffnung. Und diese Perspektive, die möchte ich euch zu Ostern mitgeben. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen.